Some people say a man is made out of mud.
Die Revolte geht weiter. Eine Podcast-Reihe.
Another day older and deeper in debt.
Staffel 2. Männlichkeit und männliche Perspektiven.
I owe my soul to the company store.
Grundsätzlich sind Schwule ja wie du und ich.
Ja, ja.
Ja, und die ticken auch wie du und ich. Und es gibt überall extreme Menschen, auch unter Schwulen, extrem tolerante Menschen unter Schwulen, extrem intolerante Menschen unter Schwulen. Es gibt die ganz gestylten, hübschen und schönen Schwulen. Es gibt totale Assis, die trotzdem auf dem Parkplatz sich nachts einlutschen lassen. Es gibt unter den Schwulen genau all das, was es auch unter den Heterosexuellen gibt. Und natürlich gibt es untereinander da auch Knatsch und Tratsch und Liebeleien und Hass und alles das, was es in der heterosexuellen Welt auch gibt.
Und damit hello again zu einer weiteren Folge des Podcasts Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke. Wir, das heißt Lotte und ich, Eva, sind in der zweiten Staffel Die Revolte geht weiter. Männlichkeit und männliche Perspektiven und wir freuen uns sehr, dass ihr zuhört.
Und wie ihr eben gehört habt, geht es heute nochmal um das Thema Homosexualität und darum, was das eigentlich mit Männlichkeit zu tun hat. Während wir uns das letzte Mal viel mit den Aussagen der unterschiedlichen interviewten Männer, also vor allen Dingen Männer, die sich eben auch selbst als Männer bezeichnen, zum Thema beschäftigt haben, gibt es heute einen etwas intimeren Einblick. Da kommen nämlich nur zwei Personen zu Wort, nämlich eine Person und dessen Partner, die wir extra für die Folge heute interviewt haben.
Ja, und anschließend an das, was wir jetzt gerade am Anfang gehört haben, ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, dass ich selbst die zwei Perspektiven von den beiden Männern, die du für diese Folge interviewt hast, so sehr unterscheiden, dass ich irgendwie nochmal sagen wollte, dass es jetzt in dieser Folge oder auch insgesamt sowieso natürlich nicht darum geht, irgendwie allgemeingültige Aussagen zu treffen und die irgendwie auf die restliche Gesellschaft zu übertragen, sondern alles, was die beiden jetzt heute sagen, empfinden andere Personen vielleicht ganz anders und würden da ganz andere Dinge zu sagen. Und trotzdem ist es ja einfach ganz interessant, sich irgendwie aus so einer persönlichen Perspektive, die die beiden eben mitbringen, diesem Thema so ein bisschen allgemeiner zu nähern und sich das irgendwie dann darüber gesellschaftlich anzuschauen. Mhm.
Was Eva sagen wollte, war, dass wir hier jetzt den Prototyp Schwulen vorstellen.
Also ganz genau.
So der und dessen Freund.
Ja, genau das wollte ich verhindern. Und deswegen gehen wir jetzt an die ganze Geschichte auch ganz persönlich ran, sodass klar wird, dass es eben nicht darum geht. Und vielleicht kannst du deshalb mal erzählen, wie eigentlich so die Interviewsituation war oder wie das in dem Fall gelaufen ist.
Ja, das war so eine ganz gemütlich witzige Situation, weil ich bin da angekommen und wir haben uns in dem Haus der Großeltern von dem einen getroffen und haben uns dann in die Küche gesetzt, wo die Küchenuhr getickt hat und die Kaffeemaschine immer mal von alleine irgendwelche Geräusche von sich gegeben hat und wir haben genau dann da gesessen und ein Käffchen getrunken und ziemlich lange ausgiebig gequatscht und dann kam zufällig noch dessen Partner auch noch später dazu und dann entstand so ganz spontan ein Gespräch auch über so deren gemeinsame Beziehung und auch wie eben der andere dann seinen Eltern erzählt hat, dass er auch auf Männer steht, weil der sich vorher eigentlich eher als heterosexuell gedacht hat und auch vorher Freundinnen hatte. Mhm. Zumal sie ja auch irgendwie diesen großen Altersunterschied hatten, was ja möglicherweise auch für bestimmte Leute irgendwie merkwürdig oder anstößig sein könnte. Auf jeden Fall haben sie mir dann am Ende des Gesprächs, was irgendwie sehr, sehr nett und eben gemütlich war, haben sie mir noch ihr Haus gezeigt, was sie sich gerade hinter dem Haus der Großeltern auf deren Grundstück sozusagen gerade gebaut haben. Haben mir gezeigt, was wohin kommen soll und welcher Raum was werden soll. Und es war so eine ganz witzige, gemütliche Atmosphäre und ja.
Ja, habe viele Jahre in Berlin gelebt und auch gearbeitet, mein Geld verdient, viel Geld verdient, viel Geld verloren, aber ganz viel Spaß gehabt. Also Berlin war eine schöne Zeit, habe viel in der Szene gearbeitet, habe in Berlin viel Musik gemacht, viel Reitsport betrieben und ja, auch viele andere verrückte Dinge in Berlin erlebt und aber immer unterm Strich von der Gastronomie gelebt, hauptsächlich. Ja, und in Berlin viel in Clubs gearbeitet, dann am Ende ganz viele Jahre in einer großen Gay-Diskothek, das ist die Busche, gibt es auch heute noch, wobei ich aktuell gar nicht weiß, wie es mit der aussieht. und habe da ja, meine Jugend verbracht. Und bin dann aber letzten Endes zu dem Entschluss gekommen, dass diese Nachtarbeit und diese Clubs und so weiter und so fort auf Dauer nichts sind und habe dann angefangen, mich selbstständig zu machen in der Gastronomie und das dann aber auch außerhalb von Berlin. Und so bin ich immer weiter ein Stückchen hier rausgekommen und bin jetzt im Prinzip hier gelandet mit einem Geschäft, einer gastronomischen Einrichtung hier direkt in Königs Wusterhausen. Und noch ein Geschäft in Bad Saarow, also noch eine Ecke weiter, ländlich und schön am Scharmützelsee, ja.
Ja, das ist also eine Perspektive, die wir beide nicht einnehmen. Auch wenn ich mich als bisexuell bezeichnen würde, ist es trotzdem nicht das Gleiche, wie ein schwuler Mann zu sein in dieser Gesellschaft. Und damit schließen wir direkt an die letzte Folge an, wo es darum ging, woher eigentlich so männliche Angst vor männlicher Homosexualität kommt und warum Schwulsein nach wie vor so ein großes Thema beziehungsweise immer noch ein Tabu in dieser Gesellschaft ist. Zumindest teilweise. Also es geht nämlich auch anders.
Ich bin mit 14 Jahren das erste Mal losgezogen, um sexuelle Kontakte zu einem Mann zu haben. War total schrecklich und trotzdem nach wie vor interessant. Und mein Outing war total unspektakulär. Ich bin damals in die Diskothek Die Busche gegangen, da war es noch eine viel kleinere Lokalität und habe dort einen Mann kennengelernt, der hat da auch seine Zeit verbracht und meine Eltern waren am Wochenende immer draußen auf dem Wochenendgrundstück und da habe ich gesagt, ich nehme mich jetzt mit nach Hause und den habe ich mit nach Hause genommen. Das war Sonntag früh, sind wir irgendwann nach Hause gekommen. Dann haben wir gepennt, weil wir haben ja die Nacht durchgemacht und irgendwann bin ich aufgewacht, weil meine Eltern nach Hause kamen. Dann bin ich aufgestanden, bin zu meinen Eltern gegangen, habe gesagt, wenn ihr hier Kaffee trinkt, stellt mal noch einen Teller mehr auf den Tisch, da kommt gleich noch jemand. Das war mein Outing, unspektakulär. Und dann kam Thorsten und er hat sich mit an den Kaffeetisch gesetzt, fühlte sich total unwohl, logischerweise. Ja, und dann habe ich meinen Eltern gesagt, das ist Thorsten, ich stehe auf Männer und wer damit ein Problem hat, hat in meinem Leben nichts mehr zu suchen. Und damit war das Thema durch. Meine Eltern kannten mich und haben deshalb beschlossen, gar nicht groß mit mir zu diskutieren. Haben dann ein paar Tage sich Zeit gelassen, um einfach mit mir darüber nochmal zu reden. Mein Bruder war sauer auf mich, der lebte dann schon nicht mehr im Haushalt meiner Eltern, weil er nicht der Erste war, der es erfahren durfte. Und insofern hatte ich es total easy. Also meine Familie hat es akzeptiert und hat nie mit mir darüber diskutiert. Und das war ein total easy Outing. Und mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
Ja, ich finde, das klingt tatsächlich mal saulässig.
Ja, auf jeden Fall. Und was ich ganz spannend finde, ist so das, was ich so bei mir selbst beobachtet habe, als ich die Frage gestellt habe. Also so auf der einen Seite ist dieses Coming Out ja schon was Wichtiges für viele Personen, weil damit auch so eine Angst verbunden sein kann, wie das Umfeld so damit umgeht. Und daher fand ich das auch spannend, das zu erfragen. Und als ich dann aber so die Frage gestellt habe, war es halt trotzdem so, dass man so in dem Moment, wo man das thematisiert, also wie hast denn du das den anderen mitgeteilt, macht man dann halt selbst irgendwie auch so ein Ding draus. Also als wäre das jetzt doch irgendwie eine große Sache und doch auch nicht so ganz üblich. Und da fand ich es irgendwie auch nochmal extra cool, dass die Person hier so meinte, hä, ist halt kein großes Ding gewesen. Also.
Ja, ich verstehe, glaube ich, mega, was du meinst, aber würde schon auch sagen, dass eben dafür schon auch ein Stück weit die Voraussetzungen gegeben sein müssen und das ist ja einfach nicht überall der Fall.
Bei meiner Mutter ganz positiv, also die hat gesagt, Kind, ob du jetzt nur hier, da, wie auch immer, mehrere, weniger oder ganz ins Tibetianische hast du nicht gesehen, abwandern willst, ich liebe dich und so weiter, mach dein Ding. Und mein leiblicher Vater hat dann zu mir die, ja, wie sagt man, Brücken abgebrochen. Also da habe ich weder zu der Schwester von ihm, also Tante und Onkel, dazu verbunden, nicht Neffen, keinen Kontakt mehr. Zu den Eltern meines Vaters, also meinen Großeltern, keinen Kontakt mehr und halt zu ihm auch. Ja, also finde ich schade. Aber ja, ist ein Fehler, den er hoffentlich irgendwann bereuen wird. dass er nicht mehr oder ich nicht mehr Teil seines Lebens bin. Oder wir in dem Sinne.
Hat er sich dazu geäußert irgendwie? Oder einfach nur Kontaktabbruch?
Einfach Kontaktabbruch und ich hatte komischerweise, also oder lustigerweise, das war so kurz nach meiner Lehre, hatte ich mich bei meinen Großeltern noch so mit einem Kuchen selbst eingeladen und wollte so erzählen, was jetzt so gerade bei mir im Leben alles passiert ist, mit Lehre bestanden, zum Studium angemeldet und quasi verliebt in jemanden und den ich gerne auch irgendwann mal hätte vorstellen wollen und so weiter und so fort. Mal so ein bisschen einfach nur auch mich einladen dort und nicht mit noch jemanden bei den Großeltern, weil so quasi im Mittelpunkt zu stehen und halt zu erzählen. So. Ist ja doch anders, sich alleine mit den Großeltern zu treffen, als noch mit jemand anderen und dazu. Und dann, ja, kamen dann ein paar Stunden, ein paar Tage vorher, bevor ich mich dann eingeladen habe, so der Anruf von meinen Großeltern, dass da also sie nicht möchten, dass ich vorbeikomme und sie haben da von Vatern was gehört.
Ja, das ist echt so hart und es tut so richtig weh beim Zuhören.
Ja, und es macht aber auch ein ganz spannendes Thema auf, nämlich so diesen familiären Umgang. Und da ist der Umstand, dass Väter auf ihre schwulen Söhne mit Ablehnung reagieren, ja leider gar nicht so extrem selten.
Ja, und ich glaube, das ist auch eine Angst so vor den Urteilen der anderen, vor so Gesichtsverlust und so ein bisschen so, als würden sie ihre eigene Männlichkeit auch über die Männlichkeit ihrer Söhne unter Beweis stellen. Und so von wegen, wenn der Junge schwul ist, wird auch meine eigene Männlichkeit angekratzt. Oder was habe ich denn falsch gemacht? Mhm. Oder habe ich hier irgendwie nicht männliche Gene weitergegeben?
Schwules Sperma.
Ja, genau. Und wir hatten es ja auch schon in der letzten Folge. Diese Ablehnung oder das Tabu von Schwulen hat ganz viel mit der gesellschaftlichen Idee von Männlichkeit zu tun.
Wenn ich sagen darf, dann ist dein Papa ist auch einfach in seinem Leben so einen Weg gegangen, der auch so eine gewisse Richtung vorgibt. Ja, er hat besitzt viele Motorräder, fährt gerne Motorrad und trifft sich gerne mit solchen Motorradkumpels und so sein ganzes Privatleben geht also so sehr in eine sehr extrem männliche Richtung, wo das und darum geht eigentlich letzten Endes, was denken die anderen, wo das eine Katastrophe gewesen wäre, wenn der Sohn auf einmal schwul ist. Und ich glaube, ganz tief im Innern ist es ihm eigentlich, wenn es nur um ihn selber geht, total Bockwurst. Aber da ja viele Menschen, da haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen, ja eher das Leben für andere leben, statt ihr eigenes Leben, hat es überhaupt nicht reingepasst. Ne? Und das ist übrigens sicherlich ein großes Problem. Es gibt viel zu viele Menschen, die ihr Leben so leben, damit es anderen gefällt. Und vergessen dabei total, was sie selbst eigentlich wollen oder wie sie selber eigentlich leben wollen. Ja, sondern sie leben das Leben für andere, damit andere ein gutes Bild von einem haben. Ne? Und dazu gehört zum Beispiel diese extreme Männlichkeit, das Hobby sicherlich von deinem Papa, diese Motorräder, die Motorradkumpels und so weiter und so fort. Und dann vielleicht auch so ein Stück weit die rechte Einstellung, die das ja schon gleich gar nicht zulässt, Schwule zu akzeptieren. Das hat bestimmt eine große Rolle gespielt.
Das ist echt so krass hart, aber was du auch meintest so mit der Familie, das hatte sich ja auch bei den anderen Interviews gezeigt, da meinte einer beispielsweise zu der Frage, wie er zu Homosexualität steht, dass er das nicht genau weiß, weil er selber ja keine Kinder hat. Und ich weiß noch, ich habe das Interview gehört und dachte so, hä? Also wie meint er das? Und ich habe überhaupt nicht verstanden, in welchem Kontext das jetzt steht. Also genau, aber scheinbar ist das für Männer und dann eben insbesondere für Väter echt so ein Thema, dass das eigene Kind homosexuell sein könnte. Und daran bemisst sich das dann.
Mhm. Also ich habe vorher auch schon quasi bei ihm halt mitbekommen, dass er da keine Sympathie halt für hegt. Komischerweise seine Lieblingsband Erasure, zwei Schwule aus Großbritannien sind, aber das sind wir dahin gestellt.
Da haben wir ja drüber gesprochen, das ist so wie mit diesen Tuntenshows. Das ist legitim, das ist vollkommen in Ordnung, aber
Ja, aber andersrum möchte er das natürlich quasi nicht in seiner Familie in Anführungszeichen haben, sondern wäre doch schön, also andere können das gerne machen, aber so bei seinem Sohn noch nicht, so nach dem Motto irgendwie.
Ja, das ist ganz interessant, dass Schwulsein offensichtlich dann für Menschen problematisch wird, je näher es so an sie heranrückt.
Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich immer nie ganz nachvollziehen konnte. Ich kenne unglaublich viele heterosexuelle Menschen, auch wieder in Anführungsstrichen, die zum Beispiel zu irgendwelchen Transenshows gehen und sich da halt totlachen, wie die da ihr Bühnenprogramm machen und es total witzig finden. Das sind in der Regel schwule Männer, die das da vorne vorführen, ja. In Frauenkleidern mit künstlichen Titten und aufgespritzten Lippen, die diese Show machen. Das ist zum Beispiel absolut akzeptiert und das wird toleriert. Das ist zum Beispiel hier draußen bei uns auf dem Dorf, da pilgern die zuhauf zu solchen Veranstaltungen, ja. Kernige heterosexuelle Männer. Das ist eine Tuntenshow, ja. Es besteht nur aus schwulen Männern, die dieses Programm dort gestalten, ja. Das ist zum Beispiel eine Sache, die absolut toleriert wird. Wo ein heterosexueller Mann offen kein Problem mit hat oder kein Problem mit haben braucht, sagen wir mal so, ja. Das ist zum Beispiel eine ganz komische Geschichte. Da habe ich mich immer gefragt, wie das kommt in der Gesellschaft.
Das wäre jetzt auch gerade meine Frage gewesen, ob du irgendwelche Erklärungen dafür hast.
Das ist vielleicht eine legale Form von, dass man sich das mal ganz offiziell angucken darf, ja, weil das bestimmt, kann ich mir vorstellen, auf ganz viele Männer auch einen gewissen Reiz ausübt, ja. Der Mann in der Frau.
Der Mann in einer Frau. Also, so kenne ich das auch von den Dörfern, wie mir so berichtet wurde und wo ich auch schon gewesen bin, dass das gar nicht unbedingt schwule Männer sind, sondern auch heterosexuelle Männer, die sich einfach als Frauen verkleiden und dann so eine Tanzshow aufführen oder so. Und ein Interviewpartner, der auch vom Dorf kam, hat das auch erzählt, dass er sich früher immer mal aus so humoristischen Gründen mit anderen zusammen eben als Frau verkleidet hat, eben für so eine Show. Die sind dann aufgetreten, haben getanzt und haben Lieder gesungen und so weiter. Und sein damaliger Freund durfte da aber nicht mitmachen, weil dessen Bruder eben befand, dass das irgendwie schwul sei. Genau. Und das ist ja vielleicht ganz interessant, also diese Angst und Ablehnung dessen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch diese Faszination dafür, wenn die Geschlechterrollen so ganz offensichtlich gebrochen werden. Und ja, Lachen ist da ja vielleicht irgendwie trotzdem ein Mittel, sich dem vorsichtig anzunähern.
Ja, schafft ja auch immer Distanz.
Ja, und das ist vielleicht ein Grund. Da darf ein straff heterosexueller Mann mal ganz legal zu einer Veranstaltung gehen, wo er vielleicht was sieht, was er gar nicht so unübel findet. Ja? Und das jetzt nicht nur auf die Show bezogen. Ist eine Vermutung.
Und eine sehr spannende, aber das meinte er ja auch prinzipiell, also dass er eigentlich meistens eher Vorteile aus seiner Homosexualität ziehen konnte, also beispielsweise durch die Reaktion der Frauen, dass die oft so ein bisschen eher so fürsorglich reagiert haben, so im Sinne, er hat es ja nicht leicht gehabt und den müssen wir mal ein bisschen unter die Arme greifen.
Ja, was schon auch ein bisschen strange ist und das ja schon auch wieder so ein bisschen auflädt, genau, als wäre das so irgendwie total was Außergewöhnliches. Aber ja, was ich krass fand, dass er auch bei Männern meinte, dass er da auch so viel Sympathie entgegengebracht bekommt und dass er schon oft das Gefühl hat, dass das daher kommt, dass Männer das prinzipiell eigentlich gut finden.
Und bei Männern ist es aber auch der Fall, dass viele Männer sehr sympathisch reagieren darauf, weil ich der Meinung bin, dass es viel mehr Männer auf unserer Welt gibt, die diesen männlichen oder ihrem gleichen Geschlecht gar nicht so abgeneigt sind, dass sich deshalb nicht schwul sein müssen oder sich für ein schwules Leben entscheiden, aber eine gewisse Sympathie dir entgegenbringen aufgrund der Tatsache, dass sie für sich selbst wissen, dass sie es gar nicht so schlecht finden.
Ja, irgendwie krass, aber irgendwie halt auch gar nicht, ne? Ich meine, wenn man sich mal überlegt, dass in unserer Gesellschaft Frauen so stark abgewertet sind und Eigenschaften von Menschen in männlich und weiblich geteilt werden, die sich so voll gegensätzlich gegenüberstehen und mit Männern dann auch so prinzipiell Stärke assoziiert wird und mit Frauen Schwäche, dann, also auch wenn das vielleicht komisch klingt, aber dann muss es ja eigentlich gar nicht so verwunderlich sein, wenn Männer sich eben auch eher zu Männern hingezogen fühlen.
Männlichkeit, optisch mag ich Männlichkeit. Also wenn man dem Mann die Männlichkeit ansieht, da stehe ich sehr drauf. Und ansonsten einfach männliche Züge. Also sich männlich geben, sich männlich verhalten, trotzdem fair und nicht übertrieben, auch in die andere Richtung. Männlich übertrieben, das mag ich auch nicht, aber männlich zu sein heißt aber auch mal schwach zu sein, sich auch mal hinzugeben und in erster Linie das die Vertrautheit. Also die Vertrautheit mit einem Mann. Das kann man schwer in Worte fassen, das kann man eigentlich nur fühlen. Also ich mag die Vertrautheit zu einem Mann.
Mhm.
Ja, und die habe ich jetzt zum Beispiel. Es ist eben der richtige Mix aus allem. Das ist wirklich schwer in Worte zu fassen. Es ist schon das Gefühl der Sicherheit, auf jeden Fall. Und jetzt gar nicht mal der finanziellen Sicherheit oder und so weiter und so fort. Das kann einem eine Frau genauso geben, aber vielleicht der körperlichen Sicherheit. Vielleicht in meinem Falle auch, weil es in der Kindheit nicht so einfach war und ich oft alleine da stand, ja. Einfach jemanden an meiner Seite zu haben, der es optisch, aber auch körperlich eben symbolisiert, dass er mir halt auch mal ein Stück Sicherheit geben kann. Dass ich mich auch vielleicht mal fallen lassen kann und da ein starker Mann ist, der an meiner Seite ist, der mich da auffängt.
Mhm. Ja, und das ist ja tatsächlich was wahrscheinlich allen Menschen so geht. Also, dass es irgendwie nice ist, eine starke Person an der eigenen Seite zu haben. Und ich denke, das ist sicherlich schon auch so ein Punkt, wo das Patriarchat auch krass für Männer wird. Also dieser Druck, diese Erwartung, die von außen als Mann an dich herangetragen wird, durch Stärke irgendwie attraktiv zu sein. Und ich glaube, das ist dann auch so ein Punkt, wo man, wenn man die Geschlechterverhältnisse irgendwie auflösen will, gut dran drehen kann. Also den Menschen klarzumachen, dass es gut ist, diese Zweiteilung, dass Männer immer stark sein müssen und Frauen sich beschützen lassen müssten, irgendwie aufzuheben. Also klar, für Männer, damit sie nicht immer nur stark sein müssen, weil es ist für jede Person auch schön, sich mal anlehnen zu können. Und für Frauen, weil stark sein natürlich auch unglaublich empowernd ist und Spaß macht und man sich halt gut damit fühlt.
Und worüber wir da auch noch gar nicht geredet haben, ist so das Thema Geschlecht und Liebe, obwohl es ja bei den meisten Themen so unterschwellig mitschwingt. Aber genau, ich finde, dass der Umstand, dass Menschen Vorlieben für ein bestimmtes Geschlecht haben können, dieser Umstand macht auch so die grundlegende Frage auf, worauf es eigentlich ankommt, wenn man auf jemanden steht.
Schwul zu sein heißt ja, also das wird ja ganz oft, oder zumindest wenn man es thematisiert, wird ja ganz oft auf die Sexualität reduziert. Aber schwul zu sein hat ja nichts damit zu tun, auf Männer zu stehen und gerne Schwänze zu lutschen, sondern es geht ja um die Lebensform. Man entscheidet sich für einen Menschen, mit dem man ja zusammenleben will. Und die Sexualität, ja, wie viel Prozent vom Tag macht dann den Sex aus, ja? Manchmal null oder oft null, umso länger man zusammen ist. Aber das Leben an sich lebe ich ja mit dem Menschen, ja? Und das ist in meinem Falle bis jetzt immer ein Mann gewesen und hat aber nicht unbedingt immer nur mit der Sexualität zu tun, ne? Und ganz oft wird es ja wirklich auf die Sexualität reduziert. Und letzten Endes geht es darum, einen Menschen an seiner Seite zu haben, mit dem man zusammenpasst, mit dem man seine Zeit verbringen will. Ne? Und da hat die Sexualität spielt die Sexualität so gut wie keine Rolle. Oder zumindest zum ganz kleinen Prozentsatz. Mag andere Beziehungen geben, ja, aber bei uns ist es so, oder war es schon immer so, ja, dass der Alltag ja das Leben ausmacht und nicht die halbe Stunde abends im Bett.
Ja, das ist insgesamt eine total spannende Frage, also was romantische Beziehungen von anderen Beziehungen unterscheidet und warum das Geschlecht dafür so ausschlaggebend ist, auf wen man steht.
Ich liebe Männer. Also ich stehe auf Männer und also nicht
auf Männlichkeit sozusagen.
Auf Männlichkeit, genau. Und ich habe auch viele Männer an meiner Seite gehabt in den vergangenen Jahren und es waren immer männliche Männer. Also die ersten Reaktionen, wenn ich mal jemanden kennengelernt habe und dann kam der Tag, wo man sagt, jetzt nehme ich dich mal mit in meinen Freundeskreis, lautet, das hätte ich ja nie gedacht. Das hätte ich ja nie gedacht, dass der auf Männer steht. So, das sind die Art Männer, die ich mag.
Und nochmal zugespitzt, lässt sich bei Geschlecht immer auch fragen, geht es um den Körper oder um die Person bzw. Persönlichkeit?
Ja, ich frage mich das auch. Aber ich denke, und da sind wir uns ja schon auch einig, dass das immer alles miteinander verwoben ist. Also Körper, Erfahrungen, Aufwachsen und so weiter, das ist sicher nicht losgelöst voneinander zu betrachten. Und all das macht halt Geschlecht aus. Und genau, das Geschlecht bezieht sich eben auch auf alles davon. Und wird darüber irgendwie mitgeprägt. Und das macht dich auch dann insgesamt als Person einfach aus, wenn du in dieser Gesellschaft, die halt so stark auf das Geschlecht fixiert ist, irgendwie aufwächst. Und auch wenn der Interviewte jetzt seine Liebe zu Männern immer viel über die Persönlichkeit dieser Person erklärt hat, geht es bei ihm ja auch krass um den Körper einfach und auch da um das Geschlecht.
Also die Männlichkeit ist in meinem Falle vielleicht schon doch auch sehr auf die Optik bezogen. Na? Weil ich hatte auch viele Männer schon an meiner Seite, die mir nicht unbedingt die Sicherheit gegeben haben oder wo ich der deutlich stärkere war als der Partner an meiner Seite. Und das hat mich gar nicht mal so unglaublich viel gestört, weil ich bin ein recht dominanter Mensch. Gut zu handeln, wenn man mich kennt, aber schon dominant und sehr stark. Das kann ich auf jeden Fall von mir behaupten. Und ich weiß gar nicht, ob ich einen so starken Mann an meiner Seite bräuchte, um zu bestehen. Aber ich habe es halt gern, ganz einfach. Anders kann ich es nicht beschreiben. Ja, und auch mein Mann, der jetzt seit vielen Jahren an meiner Seite ist, ist optisch jetzt auch nicht jemand, wo man sagen würde, dem steht das Schwulsein ins Gesicht geschrieben. Ne? Und das macht für mich den Reiz aus. Ja? Also ich stehe auf Männer. Und das war schon immer so und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben.
Aber da hast du jetzt vor allem vom Begehren gesprochen. Also das war so eine reine Begehrenkomponente oder meinst du so
allgemein? Nein, also sexuell auf jeden Fall, aber auch so im Alltag, im Leben, im Miteinandersein mag ich einfach die männliche Form. Ja, dieses, du musst auf die Leiter steigen und die Gardine abnehmen, ist ja auch ein Klischee, aber noch ganz weit verbreitet. Einfach so dieses, ich habe ganz viele Frauen als Freundinnen,
ja, ja.
Aber an meiner Seite, als mein Lebenspartner, mag ich einen Mann.
Ja, an der Stelle würde mich mal interessieren, wie findest du das? Also, weil da schwingen ja schon auch irgendwie die gleichen Rollenvorstellungen mit, wie jetzt so im Rest der Gesellschaft.
Ja, klar ist er da dann auch in so einem Rollendenken verhaftet und räumt es ja aber ein Stück weit auch einfach ein,
ja.
Dass er eben sagt ganz explizit, er steht auf so eine männliche Art auch, was irgendwie so, also er sagt ja auch, dass seinem Partner das Schwulsein nicht ins Gesicht geschrieben steht, wo er vielleicht auch so ein bisschen mitschwingt, die Annahme, dass eine schwule Person vielleicht nicht ganz so männlich rüberkommt.
Aha.
Und sein Partner aber eben schon sehr, sehr männlich daherkommt. Wie er ja auch an anderer Stelle sagte, Schwule sind ja auch nicht befreit davon, Vorurteile zu haben. Also auf jeden Fall würde ich sagen, dass man da ja trotzdem, auch wenn man nicht hetero lebt, in so einem Rollendenken verhaftet sein kann. Was ist so Männlichkeit, was ist Weiblichkeit? Und auch sagen kann, ja, ich stehe irgendwie genau darauf.
Ja, also ich verstehe voll, was du meinst. Und ich glaube, was da ganz gut anschließt, ist so, ich denke manchmal bei allen diskriminierten Gruppen, wenn irgendwas von der Norm abweicht, dann müssen Kämpfe geführt werden um Rechte und gegen die Unterdrückung. Und sobald dann aber diese Gruppe in so eine gewisse Vorstellung der gesellschaftlichen Normalität mit reingenommen wurde, so wie er das ja auch von Homosexuellen erzählt, also dass es heute gar kein Ding mehr ist und dass es irgendwie unter normal zählt und dass er nie groß Probleme damit hatte, dann ist das mega cool, weil die Leute nicht mehr unterdrückt werden und ich begrüße das sehr. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dann hören halt schnell Kämpfe auch auf und dann verliert sich so insgesamt der Blick für andere Missstände in der Gesellschaft und auch so der Blick für alles, was noch irgendwie umgeworfen werden muss und plötzlich zählt halt nur die Normalität wieder.
Es ist halt ein bisschen so, sich auch den Platz irgendwie in diesem, dass man vielleicht die Frage stellen könnte, geht es nur darum, sich irgendwie einen Platz mit einzurichten, in den Verhältnissen, wie sie sind, oder geht es auch darum, sie vielleicht doch umzuwerfen?
Ja.
Denn dann gibt es nämlich vielleicht plötzlich keinen Grund mehr, dagegen zu sein und die Dinge so ganz grundsätzlich in Frage zu stellen. Also wenn man diesen Platz dann quasi gefunden hat und sich da eingerichtet hat, wie zum Beispiel eben bei so Rollenverteilungen und so weiter. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute dann auch ihre Normalität anfangen so zu verteidigen gegen alles, was irgendwie zu viel sein könnte.
Mhm, genau.
Also so Stichpunkt normal. Es gibt überall so eine Riesenangst, übertrieben zu sein, zu viel zu sein und so ein Unbehagen mit allem, was abweicht.
Geht mir auch manchmal auf den Keks. Ja, also wir Schwule sind ja nur auch nicht die Götter in Weiß, ja, und ich finde, man darf es auch nicht übertreiben, ja, also man sollte bei allem normal bleiben, also man muss einen normalen Mittelweg finden, ja, und es gibt sicherlich Communities, die einfach zu schwul denken, wenn es sowas überhaupt gibt, oder ich weiß ja nicht, wie ich dazu sagen soll, das geht zu extrem in die schwule Richtung, ja, wir sind wie du und ich und wollen wir gerne behandelt werden, aber so sollten wir uns auch geben, ja, und gibt manchmal zu extreme Meinungen auch zum Thema Schwulsein und von Schwulen, ja.
Hast du ein Beispiel, dass ich mir das vorstellen kann?
Das ist schwierig. Also ein ganz simples Beispiel, damit jeder versteht, was ich meine, ist, es ist schön, dass sich ein Schwuler ein Küsschen gibt, in der U-Bahn sitzend oder vielleicht auch mit der Hand auf dem Oberschenkel des anderen in der U-Bahn sitzt und U-Bahn fährt. Aber wenn sie sich nun wild knutschend auf dem U-Bahn-Sitz halb offener Hose dort gebärden und übereinander herfallen und dann noch verlangen, dass man es akzeptiert, weil sie sind ja schwul und Schwule sind ja in der Minderheit, dann geht mir das zu weit. Ja, das ist jetzt so ein einfaches Beispiel. Das gibt einfach, ich finde, manchmal provozieren Schwule auch bewusst, ja, und schreien dann aber auf der anderen Seite nach Akzeptanz und Toleranz. Und das finde ich nicht in Ordnung. Man muss, und gerade Menschen, die, wo man vielleicht merkt, dass die damit ein Problem haben könnten, muss ich nicht auch noch provozieren. Und das findet manchmal statt. Das empfinde ich selbst als Schwuler so, und selbst als Schwuler schäme ich mich manchmal fremd und denke mir, das ist auch kein natürliches Verhalten, was ihr hier an den Tag legt.
Selbst in der vermeintlichen Abweichung gibt es immer so ein Maß, was okay ist, und alles, was drunter oder drüber liegt, geht nicht.
Ja, ich hatte das neulich auch mit einem Freund. Da hatten wir so drüber gesprochen, was ihm so fehlt an Szene und allgemein. Und dann meinte er so völlig aus der Kalten heraus, naja, die Freaks, also alle, die so ein bisschen drüber sind und wo die Leute dann pikiert sind, wenn die sich irgendwie verhalten. Und das aber so ganz ohne Negativbewertung. Und ich muss da seither relativ häufig dran denken, weil, also es stimmt einfach. Und ich denke auch, dass es an vielen Stellen wichtig ist, dass, wofür man irgendwie von anderen als abweichend angesehen wird und das, womit einen andere auch als andersartig hinstellen, das muss man auch ein Stück weit zelebrieren. Und dann muss man vielleicht auch extra genau diese Schiene ausspielen und auch provozieren, um diese ganzen Normvorstellungen an sich auch so ein Stückchen zu erschüttern.
Mhm. Ja, und das war ja auch ein bisschen so ein Grundpfeiler von so Gay Pride und auch so in schwulen Communities. Da gab es kein zu schwul, sondern man hat das Schwulsein zur Identität erhoben und Symbole verwendet. Und das kann ja auch mega selbstermächtigend und mutmachend sein. Also es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass sowas wie die Ehe für alle rechtlich etabliert wurde. Also es hat endlich Normalität hergestellt.
Also ich habe dafür jetzt nicht gekämpft oder mich dafür engagiert, weil mir das so wichtig war. Ehe für alle fand es aber immer gut, dass man sich dafür stark gemacht hat. Hab's ja selber auch vollzogen, bin ja verheiratet, also ganz offiziell verheiratet, genauso wie ein heterosexuelles Pärchen. Ich begrüße das und finde das schön, weil das ist wichtig. Nicht wichtig, weil man genau das Gleiche machen darf wie ein heterosexuelles Pärchen. Ich finde es viel wichtiger, weil es schafft, sorgt für Sicherheit, für Absicherung und so weiter und so fort. Ne? Also diese ganzen Nebeneffekte einer Ehe spielen ja eine große Rolle. Ich kann ins Krankenhaus zu meinem Mann gehen und darf ins Zimmer rein und so weiter und so fort. Das hat für mich den, das ist das Wichtige an unserer Ehe. Nicht die Zusammengehörigkeit, die jetzt auf dem Papier steht. Zusammen haben wir vorher schon gehört.
Naja, und wenn ich auch eigentlich eher gegen die Institution der Ehe bin, dann ist es schon auch sau wichtig, alleine, ja, wenn irgendwer im Krankenhaus ist oder irgendwie, ja, oder um Kinder zu adoptieren, denn dort fängt alles an.
Das habe ich meinen Eltern zu verdanken, dass ich so bin, wie ich bin. Ich durfte immer das machen, was ich wollte, solange es legal ist. Und so bin ich groß geworden und ich musste nie mich verstecken oder durfte nicht offen sein meinen Eltern gegenüber. Ich durfte immer das äußern, was ich wollte und deshalb gab es einfach keine Probleme, keine Diskussionen, vielleicht vorsichtige Hinweise, pass auf und es sind nicht alle gut zu dir, das sicherlich, na, wie halt Eltern so sind, wenn sie ihre Kinder lieben. Aber ich hatte keine Probleme.
Und es ist gut, wenn das gesellschaftliche Bild immer weiter aufbricht. Und es geht am besten mit neuen Generationen, die eben mit coolen Erfahrungen aufwachsen.
Würdest du dir wünschen, dass es irgendwann nochmal, also würdest du dir manchmal, wünschst du dir, dass er sich meldet?
Wie gesagt, wenn er das, wenn das von ihm kommt, dann, also ich wäre nicht böse drüber, sagen wir es so, aber dann müsste er sehr viel Toleranz und sehr viel Respekt halt mitbringen, nicht nur mir, sondern uns halt gegenüber und das glaube ich halt, dass er das nicht kann und deshalb ist es für mich jetzt in dem Sinne kein, auch wenn vielleicht böse klingt, aber kein großer Verlust, weil ich baue mir halt meine Familie gerade weiter auf.
Ich baue mir meine Welt so, wie sie mir gefällt.
Ja. Und ja, in der hat er entschieden, dass ich keine Rolle mehr in seiner spiele und andersrum hatte ich ja im Prinzip kein Mitspracherecht.
Und damit beenden wir diese Folge und freuen uns aber schon auf die nächste in 2 Wochen. Und damit wir dann wirklich jede Folge abgehakt haben, wo irgendwie das Wort Sexualität vorkommt, kommt in 2 Wochen die Folge, in der es um das Interview mit einer transmännlichen Person geht. Genau, das wird auch nochmal sehr, sehr spannend, darüber irgendwie einen Zugang zur Männlichkeit zu erhalten. Genau, und bis dahin würde ich sagen, haltet die Ohren steif.
Bleibt stabil, spendet weiter. Spendenlink auf revolte-jetzt.de.
Empfehlt uns auch gerne weiter und ganz liebe Grüße.
Macht's gut.
Ciao.
Some people say a man is made out of
mud. Die Revolte geht weiter. Eine Podcast-Reihe. Staffel 2. Männlichkeit und männliche Perspektiven.
A mind that's weak to the company store.